Um Versuchung geht es in der heutigen Predigt. Es geht um die sechste und letzte Bitte des Vaterunsers: Führe uns nicht in Versuchung oder lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Und dazu lese ich gleich zwei Texte, beide aus dem Matthäus-Evangelium. Beide handeln von Jesus Christus höchstpersönlich. Er war ja etwa 3 Jahre hier auf der Erde in einem öffentlichen Dienst. Und am Anfang dieses Dienstes und am Ende gibt es je eine Geschichte, wo er der Versuchung ausgesetzt war. Und diese beiden Berichte lese ich vor. Das erste ist die Geschichte, wie er in der Wüste war und vom Teufel versucht wurde. Und das zweite ist die Begebenheit unmittelbar vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane, wo ihn der Teufel noch einmal versuchte. Das erste steht in Matthäus 4, die Verse 1 bis 11, und das zweite in Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Also zunächst die Versuchung Jesu in der Wüste. Nach seiner Taufe wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete: In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab. Und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Und jetzt die Begebenheit im Garten Gethsemane. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Jesus ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu seinen Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da.
Aufstehen und beten. Herr Jesus, was wir eben gehört haben, zeigt, wie unendlich du uns geliebt hast. Als du in diese Welt kamst, dass Liebe der Ansporn war. Wir danken dir, dass du diesen starken Versuchungen widerstanden hast. Und dass wir heute mit dir leben dürfen, weil du uns frei gemacht hast. Wir danken dir für dein Ringen um uns, für deinen Kampf für uns und für die Gnade, die wir dadurch erfahren. Wir beten dich an und bitten dich jetzt auch, dass du uns führst und leitest, auch unsere Gedanken, dass du uns das erkennen und verstehen lässt, was dir am Herzen liegt. Amen. Martin Luther sagte einmal, mit der fünften Bitte lege ich mich schlafen und vergib uns unsere Schuld. Wir haben in letzter Zeit ziemlich viele technische Probleme. Und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig sind oder wurden. Mit dem legt er sich schlafen. Mit der sechsten Bitte würde er aufstehen und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Ich muss ja niemandem erklären, dass das Leben eine Herausforderung ist, nicht nur für Christen. Nicht nur Christen sprechen von Versuchung. Jeder Mensch lebt in einem gewissen Spannungsfeld und ist Versuchungen ausgesetzt. Natürlich würden wir lieber ohne große Anstrengungen leben. Die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies steckt in uns allen drin. Der Wunsch, keine Widerstände zu haben, möglichst ruhig leben zu können. Aber das ist leider nicht möglich. Und Christen haben eine ganz besondere Herausforderung zu bewältigen. Denn wir leben in einer Welt, in die wir gar nicht mehr so wirklich hineinpassen. Wir sind deplatzierte Menschen. So meint es jedenfalls Jesus. Er sagte zu seinem Vater in seinem hohepriesterlichen Gebet, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben, nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Das ist die Wirklichkeit von uns Christen. Wir passen nicht in diese Welt hinein, auch wenn wir das so wünschten. Aber wir sind deplatziert. Das ist wie wenn wir zu einem Fest eingeladen werden und wir kennen niemanden. Da stehen wir so unbeholfen rum und so geht uns das eigentlich in dieser Welt. Dazu kommt noch, dass wir einem besonderen Kampf ausgesetzt sind. Denn Paulus sagt in Ephesern, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Also wir haben sogar einen unsichtbaren Feind zu allem hinzu noch. Dieser Kampf könnte sogar ein Kampf um Leben und Tod werden. Im Hebräerbrief lesen wir, bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben, jeder, niemand ist hier drin, der den nicht führt, und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Also es könnte so weit gehen, dass dieser Kampf gegen die Sünde, dieser Kampf gegen die Versuchung uns das Leben kostet. Wir haben ja genügend Beispiele, auch in der Bibel und in der neuen Geschichte. Also die Bitte, die Jesus hier formuliert, ist eine ganz wichtige Bitte. Denn die Versuchung ist der Versuch, uns vom Weg abzubringen, uns vom Ziel abzulenken. Wie diese Prinzessin, die eine ausgezeichnete Läuferin war. Sie war die schnellste in ihrem Land und sie sagte, ich heirate nur den Mann, der mich besiegen kann. Da kamen dann natürlich da diese Männer angetanzt, oder? Die Barone und Prinzen, und die haben alle verloren, bis eines Tages ein Prinz kam, der viel Potenzial hat im Laufen. Und das einzige Problem war, den wollte die Prinzessin nicht. Also sie gingen an den Start und sie liefen, und dann merkte die Prinzessin, dass nun dieser Prinz sie überholen wird. Und bevor der Prinz sie überholt, lässt sie eine große glänzende Silberkugel auf die Bahn fallen. Und der Prinz, der ist völlig irritiert von dieser wunderschönen Kugel, und sie zischt ab durchs Ziel. Er hat das Ziel aus den Augen verloren, und deshalb hat sie gewonnen. Die Versuchung ist eine ständige Herausforderung in unserem Leben, und deshalb ist die Bitte so wichtig. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wir werden heute einmal den Charakter der Versuchung genauer betrachten und dann sehen, wie wir der Versuchung entgegentreten können. Die große Herausforderung, die die Versuchung an uns stellt, kann man mit einem einzigen Satz charakterisieren. Das würde mir gefallen. Das ist die Versuchung. Wenn jemand verstehen will, was Versuchung ist, dann ist das die Versuchung. Das würde mir gefallen. Wenn mir das, was mich ablenken will, nicht gefällt, wäre es keine Versuchung. Bietet mir zum Beispiel jemand ein Knoblauchbrot an, dann sage ich, ohne lange zu überlegen, ohne mit der Wimper zu zucken, ganz freundlich, nein, danke. Und ich werde keine Sekunde dafür verwenden, irgendwie darüber nachzudenken, ob ich durch meine Entscheidung irgendetwas Gutes und Schönes verpasst hätte. Ich weiß, ich habe nichts verpasst. Andere mögen das bereuen, ich nicht. Ist für mich absolut keine Versuchung. Knoblauchbrot ist für mich keine Versuchung. Erdnüsse, das wäre schon ein anderes Thema. Da würde ich eher sofort zusagen. Aber Knoblauchbrot ist für mich keine Versuchung. War es nie, wird es vermutlich auch nie sein. Versuchen kann mich also nur etwas, das mir im Grunde gefällt. Wenn Jesus in Gethsemane seinen Vater bittet, der Kelch möge, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen, heißt doch das, dass es Jesus besser gefallen hätte, wenn er nicht gekreuzigt würde. Ist ja nachvollziehbar. Das war sein Kampf. Also dein Wille soll geschehen, nicht meine. Das war der Kampf. Mir gefällt etwas anderes. Aber ich will das tun, was dir gefällt. Je verlockender ein Angebot ist, desto größer wird die Versuchung. Wenn ich die Steuererklärung ausfülle und gewisse Einkünfte unterschlage, dann gefällt es mir, dass ich weniger Steuern bezahlen muss. Ich freue mich über das Geld, das ich behalten kann. Oder eben manchmal auch nicht, wie jetzt das der Martin erzählt hat. Das war auch eine unheimliche Versuchung. So, man kann etwas verbergen. Man kann ja denken, nee, jetzt habe ich was verdient, ohne was zu tun. Das hat es einfach nicht gesehen. Das sind die Versuchungen, die sind ganz praktisch. Oder im sexuellen Bereich gibt es sehr viele Versuchungen, denen auch Christen immer wieder verfallen. Nicht wenige. Warum? Weil mir das gefallen würde. Weil Versuchung immer etwas ist, was mir gefällt. Ich mache es nicht, weil ich es abscheulich finde, dann mache ich das nicht, sondern im Grunde gefällt es mir. Und manchmal ist der erste Schritt, überhaupt mit Versuchung umzugehen, dass ich verstehe und mir eingestehe, dass es mir eigentlich gefällt und nicht so tue, wie es mir nicht gefallen würde und es trotzdem tue. In den Sprüchen steht, die fremde Frau lockt dich, mit honigsüßen Worten, glatt wie Öl, fließen sie von ihren Lippen. Da wird man so richtig aufgesogen. Und schließlich, so reden wir uns ein, machen es auch die anderen. Ich bin nicht der Einzige. Und ich kann ja dann Gott um Vergebung bitten. Er wird bestimmt begreifen, dass ich schwach geworden bin. Aber jetzt will ich tun, was mir gefällt. Warum aß Eva von der Frucht, die der Teufel angeboten hatte? Warum? Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Also, dass man davon wie Gott wird. Die Schlange hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Ja, warum hat Eva von dem Baum gegessen? Weil es ihr gefallen hat. Weil sie Freude daran hatte, weil sie das wollte, was der Baum oder diese Frucht ihr versprach. Es hat Eva gefallen, dass sie dann wie Gott sein würde. Deshalb hat sie es genommen. Das ist Versuchung. Es gibt auch religiöse Versuchungen. Der König Usia regierte gut und war ein gottesfürchtiger Mann, doch an eines Tages, so berichtet die Bibel, als er mächtig geworden war, wurde er überheblich und verging sich gegen den Herrn, seinen Gott, sich selbst zum Schaden. Er wurde dann später aufsätzig. Er ging in den Tempel, um selbst auf dem Räucheraltar Weihrauch zu verbrennen. Man könnte, wenn man das so sieht, dass der König in den Tempel geht und Weihrauch opfert, den man sich nicht auskennt, denken, ja, das ist ja ein frommer Mann. Es gibt doch ganz fromme und ganz religiöse Wege und Versuchungen, die wir gehen können. Das sind oft die gefährlichsten. Er geht an den Altar und er bringt praktisch ein Opfer, ein Weihrauchopfer. Aber damit überging er die Priesterschaft, er übernahm eine Aufgabe, die ihm nie zustand. Warum? Es hatte ihm gefallen, alles in die eigene Hände zu nehmen. Es hatte ihm gefallen, seinen Einflussbereich zu erweitern. Auch die Priesterschaft noch auszuschalten, so wie Napoleon, der seinerzeit zum Kaiser gekrönt wurde und die Krone dem Geistlichen aus den Händen nahm. Er wollte alles selber, alle Macht selber vereinigen. Er wollte für alles zuständig sein. Die große Versuchung. Und Petrus war auch einer großen Versuchung ausgesetzt. Er verleugnete Jesus dreimal. Warum? Es hat ihm gefallen, in Ruhe gelassen zu werden. Es war ihm zu unheimlich, wenn er gesagt hätte, ich kenne Jesus, dann hätten sie ihn vielleicht auch gepackt. Es hat ihm gefallen, in Ruhe gelassen zu werden. Und warum sagen wir manchmal nichts über unseren Glauben, obwohl wir wissen, wir sollten jetzt sprechen? Warum schweigen wir? Weil es uns gefällt, wenn die Leute uns nicht als Spinner bezeichnen. Weil es bequemer ist, unerkannt zu bleiben. Gut, wir können dann sagen, ich habe die Worte nicht gefunden. Ja, sicher. Das sage ich dann auch. Aber manchmal, wenn man den Mund aufmacht, kommen die Worte. Weil der Geist Gottes auch in uns ist. Und wenn wir dann manchmal ganz ehrlich sind mit uns selber, müssen wir sagen, wir sind still geblieben, weil wir uns nicht outen wollten. Wir wollten nicht, dass Menschen auf uns zeigen, auf mich zeigen und sagen, ey, das ist einer von den Frömmlern. Das ist einer von den Evangelikalen, wo wir in Tagesanzeigen lesen. Große Versuchung. Und Paulus machte gegenüber den Galaten einmal eine interessante Bemerkung. Er sagte ihnen, mein Zustand war für euch eine große Versuchung. Das finde ich ganz interessante Bemerkung. Mein Zustand war für euch eine große Versuchung. Das heißt, Paulus hat realisiert, für das, dass ich ein Führer der christlichen Bewegung bin, bin ich völlig unattraktiv. Ich bin kein Vorzeigeschild. Die Leute können nicht sagen, ey, seht mal, der Paulus, der ist Christ. Das würde niemanden beeindrucken. Die lachen alle. Was, das ist euer Anführer? Paulus realisierte, er ist eine große Versuchung für die Christen. Wir haben das doch so gern, wenn Menschen zum Glauben kommen, die bedeutungsvoll sind. Wie schnell sagen wir, ah, guck einmal, der Herr Vasella ist zum Glauben an Jesus gekommen. Vielleicht ist sie ja an Jesus gekommen, aber nehmen wir an, es ist es mal nicht. Jetzt müsst ihr auch mir als Christ viel mehr Beachtung schenken, weil so ein bedeutender Mann, einer der besten Manager der Welt, auch Christ ist, dann kann ja das, was ich glaube, gar nicht so dumm sein. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Sind wir nicht so oft in unseren Gedanken? Und der Paulus sagt, mein Zustand war für euch eine große Versuchung. Eine große Versuchung, euch abzuwenden und so tun, als ob ihr mich nicht kennen würdet. Oder sogar dem Glauben abzusagen, weil ihr denkt, mit so einem Glauben, mit solchen Repräsentanten möchte ich nichts zu tun haben. Aber dann kann er weiter sagen, trotzdem habt ihr mich nicht verachtet oder verabscheut. Im Gegenteil, ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, ja, wie Jesus Christus selbst. Wunderbares Zeugnis für die Christen. Sie haben sich nicht beeindrucken lassen. Sie brauchten nicht irgendeinen General oder irgendeinen Kaiser, der zum Glauben kommt, dass sie am christlichen Glauben bleiben. Es war für sie genug, dass der Paulus ihnen das Evangelium brachte. Ich könnte mit x Beispielen weiterfahren, aber ihr könnt sie für euch selber fortsetzen. Ich habe euch auch diesbezüglich Fragen auf das Blatt geschrieben. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass das Gefährliche an der Versuchung ist, dass uns das, was uns angeboten wird, gefallen würde. Im Herzen wissen wir aber, dass es eigentlich nicht recht ist, wenn wir es tun. Aber es wäre halt doch schön. Ich würde es halt doch gern einmal tun. Wir finden auch andere Worte, wenn wir nicht sagen, dass ich es gern tun würde. Wir finden ja so Zwischenworte, oder? Dann finden wir es interessant. Das tönt schon intellektueller. Gefallen, das ist so unteres Niveau. Interessant ist intellektueller. Das hat schon was mit unserem Intellekt zu tun. Wir können es nennen, wie wir es wollen. Aber im Grunde genommen ist jede Versuchung, versucht uns da, wo uns etwas gefallen würde. Und Jakobus sagt das deutlich. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Nun, zum zweiten Punkt. Das würde mir schaden. Nun, wenn ich eine Versuchung widerstehen will, dann muss ich wohl oder übel meinen Verstand gebrauchen, für das hat ihn uns Gott gegeben. Ich muss weiterdenken. Ich muss mir die Folgen meiner Handlung, meiner Entscheidung vor Augen führen. Ein schlechtes Beispiel für das ist Esau. Der kam von der Jagd zurück, war völlig schlapp, sagt seinem Bruder, oh, komm, gib mir das Linsengericht, ich gehe fast drauf. Der Jakob, ob das jetzt nett war von ihm als Bruder, das sei mal dahingestellt, sagt, okay, ich gebe dir das Linsengericht, aber du verkaufst mir für das Erstgeburtsrecht. Und der Esau, hungrig wie er war und die ganze Welt vergessen hat, nur noch seinen Bauch sah, sagt, ja, nimm doch mein Erstgeburtsrecht und gib mir das Essen. Dann hat er das tatsächlich gemacht, er hat sein Erstgeburtsrecht verkauft. Warum? Weil er kurzsichtig war. Er hat nur seinen Bauch gesehen, hat nicht mehr gesehen, was das heißt. Der wäre nicht gestorben. Der hätte vielleicht noch etwas länger warten müssen. Der so kaputt war der auch nicht, dass der nicht mehr weitergelebt hätte ohne das Linsengericht. Nein, er wollte das, hat einfach gut geschmeckt, jetzt wollte er das. Ganz intuitiv. Erst später bemerkte Esau die Konsequenz seiner Handlung. Dann hat er geheult und geweint. Das hat nichts mehr genützt. Er konnte das Rad nicht zurückdrehen. Oft können wir Entscheidungen, die wir gefällt haben, nicht mehr zurückdrehen. können dann noch weinen und uns bemitleiden. Und dann sind auch die anderen schuld. Aber im Grunde genommen sind wir schuld, weil wir eine falsche Entscheidung getroffen haben. Was zuerst so anstrebenswert scheint, wird plötzlich zum Verhängnis. Wie es über die verführerische Frau heißt, doch am Ende, diese mit diesem Wunderbar, die einem fast aufsaugt, doch am Ende ist sie bitter wie Galle und tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Sie reißt sich mit in den Tod, ihre Schritte führen geradewegs ins Grab. Das ist ganz unheimlich. So kann, zuerst hat man den Eindruck, diese Frau, das ist das Nonplusultra. Und jetzt heißt es, aber wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du mit ihr in den Tod marschieren. Dann wird etwas ganz Wesentliches in deinem Leben passieren. Wir müssen lernen, unsere Entscheidungen zu Ende zu denken. Zum Beispiel im Fall einer Beziehung, in einer Ehe, müssen sich Frau oder Mann Fragen stellen, bevor sie so etwas tun. Zum Beispiel die Frage, was würde mein Partner sagen, wenn er mich hier sieht, mit einem anderen Partner? Oder wie würde sich meine Beziehung zu meinen Kindern verändern, wenn sie das erfahren? Das muss ich vorher überlegen. Was wird Gott sagen, wenn ich das tue? Eine Frage, die ich finde, die wir zu wenig stellen. Warum? Weil wir Angst haben, dass wir es dann nicht tun dürfen. Wir sind so raffiniert. Dass wir die Fragen, die uns Orientierung geben würden, oft nicht stellen, weil wir dann genau wissen, dass wir dann, was wir jetzt gerne tun würden, eigentlich nicht tun dürfen. Wir klagen lieber nachher, wie arme Leute wir sind, dass wir nicht widerstehen können, dass uns die Kraft fehlt. Wir jammern lieber, als die Verantwortung für unsere Handlungen und unser Leben zu übernehmen. Und manchmal kommt es uns vor, wie wenn wir in der Versuchung gefangen sind. Das beobachtete ein Bauer bei einer Fellmaus, die plötzlich stehen blieb, und als sich der Bauer näherte und guckte, was da geschieht, sah er, wie eine Schlange diese Maus fixierte. Und diese Maus war wie hypnotisiert, kroch dieser Schlange entgegen und jaulte und jammerte. Und die Schlange schnappte die Maus und fraß sie. Und später beobachtete das noch mit einem Frosch. Auch der Frosch war wie hypnotisiert von dieser Schlange, konnte nicht mehr links und rechts, und dann diesmal hat der Bauer an einem Ast ein Blatt genommen und hat das Blatt zwischen die Schlange und den Frosch gehalten. Und dann hüpft der Frosch weg und quakt. Ist das unterbrochen? Versuchung ist oft wie ein Zauber, von dem ich mich fast wie magisch angezogen fühle. Und dieser Zauber muss entzaubert werden. Das geschieht dadurch, dass ich die Folgen meiner Handlung betrachte. Das geschieht dadurch, dass ich in der Bibel lese und mich mit Gottes Gedanken immer wieder konfrontieren lasse. Das geschieht dadurch, dass ich Gemeinschaft suche mit Christen, dass ich den Gottesdienst besuche. Von vielen Versuchungen sind wir magisch angezogen, weil wir nichts mehr zwischen die Versuchung und uns stellen lassen. Und dann stellt man immer fest, dass Menschen, die in ganz schlimme Sünden hineintrudeln, in Anführungszeichen, die hören auf, in der Bibel zu lesen, die hören auf, in die Gemeinde zu gehen, die pfeifen auf alles, was Christen sagen, dann sind die Christen die Schlimmsten, und sie machen, was sie wollen und bauen ihr eigenes Konzept von Glaube und Moral auf. Und eine Entzauberung kann auch sein, dass ich einem Menschen, dem ich vertraue, meine Versuchung sage. Wenn ich das ausspreche jemandem gegenüber, dann ist das wie entzaubert. Wenn das einmal über meine Lippen geht, dann ist das wie draußen. Versuch das mal. Versucht mal auch eurem Ehepartner, wenn ihr in Versuchung seid, euer Ehepartner gegenüber das auszusprechen. Das kann plötzlich wie verschwunden sein. Plötzlich merkt man selber, wie blöd man eigentlich ist. Und in was für dumme Sachen man hineingerast wäre. Ich muss wirklich überlegen, was die Folgen sind. Und dann, wenn ich es trotzdem tun muss oder will, dann muss ich mir wirklich überlegen, ob ich bereit bin, den Preis zu bezahlen. Weil zurückdrehen kann ich das Rad nicht mehr. Es geht nicht. Ich muss ehrlich sein, ob ich für das, ob mir diese Handlung, die manchmal nur Minuten geht, ob mir diese Handlung es wert ist, die Folgen zu tragen. Martin musste sich überlegen, ob er ihm die paar hundert Franken oder x-tausend Franken, die er jetzt bezahlen muss, für seinen Mann, ob ihm das wert ist, ein unreines Gewissen zu haben, ob ihm dieser Preis das wert ist. Auch diese Frau nie mehr richtig in die Augen zu sehen, immer wenn er sie sieht, denken, die habe ich über den Tisch gezogen. Ob mir das wert ist. Oder ob mir das wert ist, dass das Gott sieht. Dass ich krumme Touren drehe, ob mir das wert ist, dass Gott so etwas zusehen muss, oder ob ich nicht viel lieber möchte, dass Gott sieht, dass ich es wirklich ernst meine mit meinem Glauben. Aber unser Leben kann sich ja nicht einfach darauf konzentrieren, verbissen gegen die Versuchung zu kämpfen. Das ist ja kein Leben mehr. Kann man ja gar nicht mehr leben, wenn man nur noch kämpft. Wir können nämlich auch vorbeugend handeln. Und eine Geschichte von Odysseus und Orpheus kann uns das zeigen. Als nämlich Orpheus an der bezauberten Insel vorübersegelte, auf welcher die Sirenen wohnten, welche die Macht hatten, alle zu bezaubern, die ihre verführerische Musik hörten, verklebte er zur Vorsicht seiner Mannschaft die Ohren mit Wachs. Sich selber band er an einen Mast, damit das Schiff nicht den Kurs verlor und er konnte unbeschadet dann an dieser Insel vorüberziehen. So segelte er nach der Sage an der gefährlichen Insel vorüber, ohne zu landen und sein Leben einzubüßen. Aber als Orpheus auf seiner Reise die gefährliche Küste zu passieren hatte, der ein vorzüglicher Musiker war, eine viel schönere Musik als die Seenymphen das vermochten, und bezauberte damit seine Schiffsmannschaft derartig, dass sie für die versucherischen Lieder der Sirenen völlig taub blieben. So konnte er, ohne auf die Hilfsmittel des Odysseus zurückzugreifen, die Küste nicht nur sicher, sondern auch mit Verachtung umschiffen. Mit Verachtung. Wir müssen den Blick für den Reichtum schärfen, den wir durch den Glauben an Jesus Christus haben. Das tat auch der Psalmschreiber, der Versuchung fast erlag. Da heißt es doch, dann kam ich in dein Heiligtum, da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Da hat er die wahren Verhältnisse objektiviert. Er hat sich wieder besonnen, was für einen Reichtum er eigentlich hat, durch das, dass er an Gott glaubt und ihm vertraut. Wir müssen uns auf das Gute und Wahre konzentrieren. Wer verheiratet ist, Entschuldigung, dass ich heute die Beispiele, aber ich kann jetzt nicht noch 100 Beispiele noch für Unverheiratete machen, weil sonst kommt ihr nicht nach Hause und denkt, ich habe jetzt Hunger und so, und dann hört ihr eh nichts mehr. Also, nehmen jetzt einmal das Beispiel der Verheirateten. Sie sollen nicht sich damit beschäftigen, nicht untreu zu sein. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Sondern sie sollen sich mit ihrem Partner beschäftigen, wie das in den Sprüchen steht. Finde ich eine wunderbare Aussage. Freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Anmutig, wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. Das steht also in der Bibel. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Das funktioniert natürlich, wenn man auf dem Verliebensweg ist und so. Und dann ist man 10, 20, 30 Jahre verheiratet und dann gilt das auch. Der Versuchung zu widerstehen heißt nicht nur, dagegen zu kämpfen, andere Frauen oder die Frauen andere Männer nachzusehen oder weiß ich was, in Gedanken abzuspielen und dann vielleicht noch zu tun, sondern es heißt, sich zu konzentrieren auf das, was ich habe. Sich an dem zu freuen, das zu schätzen, was man hat. Und dann weiß man oder ist geschützt auch von vielen, vielen Versuchungen. Die Strategie ist klar, ich konzentriere mich auf das, was ich habe und halte nicht Ausschau nach dem, was ich nicht habe, generell. Das ist eine wichtige geistliche Übung. Dankbar zu sein, und das lässt uns zu dankbaren Menschen werden, dass wir lernen, das, was wir haben, zu schätzen. Und nicht nach dem Hans Dampf im Schneckeloch, oder? Das kennt ihr ja, das Lebensprinzip. Der Hans Dampf im Schneckeloch hat alles, was er will. Und was er hat, das will er nicht, und was er will, das hat er nicht. Das ist das Hans-Dampf-Prinzip. Und auch viele Christen leben nach dem Hans-Dampf-Prinzip, dass wir immer das wollen, was wir noch nicht haben, und das, was wir haben, das wollen wir gar nicht mehr wirklich. Aber das geistliche Prinzip ist, dass wir dankbar sind für das, was wir haben, dass wir uns genügen lassen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur fliehen und gegen etwas kämpfen, sondern wir sollen für eine gute Sache kämpfen. Und deshalb sagt Paulus dem Timotheus, du gehörst Gott und stehst in seinem Dienst, halte dich daher von all diesen Dingen fern. Das könnt ihr einen Punkt machen. Und dann wäre die ganze Beschäftigung des Timotheus, einfach nur sich fernzuhalten. Das ist ein völliger Frust. Einfach nur zu wissen, was man nicht tun darf. Nein, er sagt ihm, dein Ziel soll etwas anderes sein. Dein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Konzentriere dich auf das. Und wenn wir uns auf das konzentrieren, dann werden die Versuchungen viel geringer. Hätte sich David, als er mit der Bathseba Ehebruch beging, auf sein Volk konzentriert und darauf, dass sein Volk jetzt im Einsatz ist, dann wäre das gar nie passiert. Gibt es das Wort, Müßiggang ist der Lasteranfang, wenn man nicht weiß, was zu tun. Das Dritte, Versuchungen sind eine ernste Angelegenheit und das Böse will uns ständig in seinem Bann ziehen. Und wie ernst Jesus die Versuchungen einstuft, zeigt er seine Jünger, indem er sagt, wie wir das auch gehört haben, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Es ist doch schön, dass das Jesus anerkennt. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Also Jesus sieht, dass wir hier wirklich eine große Herausforderung zu bewältigen haben. Theoretisch könnte die Versuchung so stark werden, dass wir nicht widerstehen können. Es fehlt uns die Kraft. Jesus sagt, würde diese Zeit, die Zeit der Versuchung, die noch kommen wird, nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, wird sie verkürzt werden. Also es kann, die Versuchung könnte theoretisch so stark werden, dass keiner von uns hier drin der Versuchung widerstehen könnte. Das ist doch hier eindeutig gesagt. Gott achtet ganz besonders auf die, und das ist hier auch gesagt, die ihm vertrauen, und er lässt es nicht zu, dass sie überfordert werden. Paulus schreibt, Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das heißt, Gott wird dafür sorgen, dass wir jeder Versuchung widerstehen können. Und deshalb ist auch klar, wenn ich einer Versuchung nicht widerstehe, dann ist es mein Problem gewesen, nicht Gottes Problem. Es ist aber auch eine Hilfe, dass ich nicht wie eine Maus der Schlange in die Augen sehen muss, sondern dass ich weiß, dass keine Versuchung, die mir je begegnet, so stark ist, dass ich hier nicht widerstehen könnte, wenn ich wollte. Das ist ja auch schön. Ich bin also nicht einer Versuchung hilflos ausgeliefert. Ich könnte ihr widerstehen, weil Gott die Versuchung nie so weit kommen lässt, dass ich ihr nicht widerstehen könnte. Wir brauchen die Hilfe Gottes, um als Christen in dieser Welt bestehen zu können. Das Böse versucht uns immer wieder, von Gott wegzubringen. Unser Feind, heißt es im Petrusbrief, unser Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemanden von euch verschlingen kann. Der Widersacher ist in dieser Welt noch daran interessiert, dass er uns, sei es als einzelne Gläubige oder auch als Gemeinde, zu Fall bringt, damit wir keine Bedeutung mehr haben im Bau des Reiches Gottes und nur noch Hindernisse sind, dass die Leute sagen, seht einmal die Christen, die tun immer so fromm und jetzt da hinterziehen sie die Steuern, der begeht Ehebruch, der macht das, der hat gestohlen. Die muss man ja gar nicht ernst nehmen. Der Teufel kann nicht uns packen, wenn wir uns ganz und gar auf Gott verlassen. Denn er lässt es nicht zu, dass wir über unsere Kräfte hinaus gefordert werden. Er beschützt uns vor dem Bösen, wenn wir Jesus treu bleiben und wir dafür sorgen, dass wir der Versuchung, mag sie noch so hart sein, widerstehen können. Er sorgt dafür. Der Gemeinde in Philadelphia wird gesagt, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, also mit anderen Worten, weil du mir treu geblieben bist, standhaft zu bleiben, werde ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird, da werde ich dich bewahren. Da sehen wir, wir brauchen Hilfe, wir brauchen die Kraft Gottes. Es wird eine Versuchung in unser Leben kommen, der wir aus eigener Kraft nicht widerstehen können. Wo wir wirklich schwach sind, aber dass wir wissen dürfen, dass wenn wir Jesus treu sind, Gott uns hält. Wenn die Versuchung stark wird, dann gibt es nur einen Ort, wo wir Schutz bekommen. Jakobus schreibt, ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Und gerade die Bitte in unser Vater, und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern rette uns vor dem Bösen, ist Ausdruck der Flucht zu Gott. Ist genau diese Unterordnung Gottes, damit ich ihm sage, ich brauche deine Kraft. Ich bin nicht so stark allein, um den Versuchungen, denen ich begegne, zu widerstehen. Ich brauche deine Kraft. Und dass der Martin diese Frau nochmal angerufen hat und gesagt, sieh, ich habe da was unterschlagen, ist die Kraft Gottes, die ihm nicht einfach Ruhe lässt über dem, sondern den Finger drauf hält und sagt, du Martin, ich glaube, da ist was nicht in Ordnung. Das ist die Kraft Gottes. Das ist ein Schritt im Glaubensleben. Daran werden wir wachsen, wenn wir das tun, auch wenn es uns etwas kostet. Wir sind auf ein aktives Eingreifen und Bewahren Gottes angewiesen. Und auch Jesus betete schon für uns, weil er aus eigener Erfahrung die Macht der Versuchung kannte. Vater, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Das bittet Jesus für dich und für mich. Und das bittet Jesus nicht, weil das Böse nicht ernsthaft ernst zu nehmen ist, sondern diese Bitte ist, weil er weiß, wie stark die Versuchung sein kann. Und er bittet für uns, den Vater, dass er uns davor bewahrt. Jesus tat alles dafür, dass wir dem Bösen nicht hilflos verfallen. Paulus schrieb das den Galatern. Jesus gab sein Leben für unsere Sünden. Das tat er, um uns aus der gegenwärtigen Welt zu befreien, die vom Bösen beherrscht wird. So wahr ist der Wille Gottes, unseres Vaters. Jesus gab sein Leben für unsere Sünde, und das tat er, um uns aus der gegenwärtigen Welt zu befreien, die vom Bösen beherrscht wird. Jesus hat durch sein Sterben dem Bösen die Macht genommen. Und wer an Jesus glaubt und wiedergeboren ist, ein neues Leben hat, da ist die Macht des Bösen gebrochen und er hat alles in sich, um der Versuchung zu widerstehen. Kommen wir zum Schlussgedanken. Die Versuchung ist eine ständige Herausforderung in unserem Leben, besonders als Christen. Und jedes Alter hat seine besonderen Versuchungen. Die Jünger haben ein bisschen andere Versuchungen. Dann, wenn man älter wird, gibt es wieder neue Versuchungen, die man vorher gar nicht kannte. Das Alter kennt seine Versuchungen. Und Petrus schrieb der Gemeinde: Meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, wie ein Feuersturm über euch gekommen ist. Sie kann euch nicht unerwartet treffen. Diese harte Probe, die Versuchung, die kann euch nicht unerwartet treffen. Das heißt, wenn dir Versuchung begegnet und du musst damit kämpfen, dann denke daran, das ist ja ganz normal. Ich bin ja gar nicht abnormal. Das gehört zu meinem Glaubensleben. Das zeigt ja sogar noch, dass ich lebe. Da hat ja jemand Interesse, mich vom Weg abzubringen. Warum? Weil ich offenbar auf dem Weg bin, sonst müsste mich niemand davon wegbringen. Das ist ein Zeichen des geistlichen Lebens, dass wir mit Versuchungen zu kämpfen haben. Wir sollen nicht überrascht sein. Deshalb können wir auch miteinander offen darüber sprechen. Wer das belächelt, wenn jemand Versuchungen hat, dann hat er noch nicht begriffen, was geistliches Leben bedeuten kann. Jesus wird uns dabei helfen. Gott wird uns beschützen. Wir stehen den Versuchungen nicht allein gegenüber. Und Paulus schreibt in Thessaloniker etwas Wunderbares: Doch der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Wir müssen jetzt nicht rausgehen und sagen, die schlimme Versuchung, ich werde immer fallen. Nein, du kannst hier rausgehen und sagen, Gott wird mich immer beschützen, wenn ich mich zu ihm halte. Mit seiner Kraft werde ich den Sieg davontragen. Und schließlich werden wir gerade an dieser Herausforderung wachsen. Im Jakobus heißt es, denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. So möchte ich uns ermutigen, in den Versuchungen nicht nachzugeben, sondern Jesus treu zu bleiben, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht populär sind. Vielleicht heißt das, eine Versuchung zu widerstehen, eben, dass ich mehr bezahlen muss. Das ist mir auch schon oft passiert, dann wird das Portemonnaie leichter. Es kann heißen, dass ich nicht befördert werde im Geschäft, obwohl ich eigentlich fähig wäre dazu. Es kann heißen, dass Freunde sich von mir abwenden, obwohl ich sie gern habe und liebe. Es kann hart sein, der Versuchung zu widerstehen. Aber es macht uns standhaft. Deshalb sollten wir lernen, schon bei den kleinen Versuchungen, die wir ja so haben, Widerstand zu leisten, damit wir dann gewappnet sind, wenn die happigen Versuchungen kommen. Das war ja relativ eine kleine Sache. Die hätte noch einen Monat schlafen, hätte sie vergessen. Aber es gibt ganz happige Versuchungen, die dann das ganze Leben umkrempeln, wenn man ihnen nachgibt. Das macht uns standhaft. Und Gott gibt uns die Kraft. Er beschützt mich. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir in dieser Welt, in der wir eigentlich fremd sind, Fremdkörper, dass wir da nicht allein sind, nicht auf uns gestellt, nicht mit unserer Kraft hantieren müssen, weil die nie reicht, sondern dass wir mit deiner Kraft rechnen dürfen, dass wir dir vertrauen können, dass du uns hilfst und dass du uns ans Ziel bringst. Dass du uns hilfst in diesen vielen Versuchungen, alles Dinge, die uns gefallen würden, wenn wir es auf den Bauch hören, auf unser Gefühl. Aber Dinge, die uns schaden, wenn wir sie tun. Weil wir nach einem viel höheren und besseren Ziel uns ausstrecken. Weil wir ein Leben führen wollen in deiner Gegenwart und schlussendlich in deiner Herrlichkeit. Und so mach uns immer wieder neu stark, der Versuchung zu widerstehen, damit dein Name geehrt wird. Ja, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.